Heute nehmen wir die Folge für euch aus unserem Green Room zu unserem großen Studio auf. Wir wollten mal eine etwas andere Soundatmosphäre für euch generieren und deswegen haben wir uns nach hier zurückgezogen. Wir besprechen dort für euch den Film in Folge 437 namens Green Room. Mit mir hier unser Drummer, das ist Robert Krüger.
Der Sound ist hier ganz schlecht. Ich will woanders hin. Ich will hier raus, vielleicht runter in die Drogenküche, wo Stefan Giesbert krasse Sachen macht.
Ja, ich koche was für uns.
Green Room, worum ging's?
Green Room ist ein Nazi-Slasher-Irgendwas-Film. Es ist schwer zu sagen. Eigentlich ist das so ein Zehntklavier-Jägermeister-Ding. Wir lernen eine Band kennen. Sie sind, ja, was sind die? Rocker, glaube ich.
Wobei Punkrocker.
Punkrocker, ja, das trifft es.
Wichtig.
Und die sind sehr, wie sagt man das auf Deutsch? Pleite, sagt man. Also so runtergerockte Punkband, Punkrockband, die irgendwie mit ihrem alten, rostigen Auto durch die USA tingeln und dort irgendwie versuchen, am Anfang des Films einen Gig zu spielen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Es wird dann aber nichts und ist eine ziemlich müde Veranstaltung und dann wirft man ihnen noch was anderes hin und sie greifen im Grunde mittlerweile nach jedem Strohhalm, wo sie irgendwie noch ein paar Mark machen können. Und es heißt halt, okay, das sind so ein paar Hinterwäldler, aber die spielen da so ein Festival, dann könnt ihr spielen und fahrt mal dahin. Machen sie dann, fahren dahin und stellen halt fest, alles Skinheads, alles irgendwelche Nazis, White Power, komische Trash-Leute, alle krass, irgendwie ja. Bomberjacken an, alle irgendwie Sprengerstiefel. Und es ist halt so ein, irgendwo auf dem Land draußen, so ein Club, wo die da irgendwie feiern, das sind alles so widerliche Arschlöcher. Und ja, nun hat man ihnen aber irgendwie Geld versprochen und sie spielen und die werden auch bezahlt und alles sieht irgendwie okay aus. Aber sie werden dann Zeuge eines Gewaltverbrechens und die anderen merken dann, dass die eben was gesehen haben, was sie nicht hätten sehen sollen und dann will man sie dann nicht mehr weglassen. Und ab da wird es ein Survival-Horror-Slasher. Mit unserer Band als The Good Guys und den Nazi-Horden als The Bad Guys, könnte man so sagen.
Ja, genau. Ja. Ja. Ich fand ihn jetzt gar nicht mehr, also ich fand ihn gar nicht so als Horrorfilm, sondern eher als, ja, Slasher trifft oder Thriller vielleicht sogar.
Ja, würde ich mitgehen.
Es war, also so, ich finde, bei Horror ist es immer so, da sind noch so quatschige Elemente drin und da sind noch so Sachen drin, so, oh nee. Aber hier hatten wir jetzt keine Sekunde Quatsch, keine Sekunde so eine Art Comic Relief, oder? Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern.
Ja, doch mal so ein
ohne
bisschen.
Ohne zu spoilern, ja, okay. je nachdem, was für ein Humor man hat. Aber es war halt die ganze Zeit eine ungeheure Spannung im Raum oder im Kino jetzt zu fühlen.
Ja, stimmt.
Es war still, es waren keine Sprüche. Okay, das sind Kinos eh viel weniger als im Kino 10. Aber es war echt super spannend und ich als Horrorfilmschisser hatte jetzt also mäßig Angst.
Ja, nee, also der ging. Der ist, also ich gebe dir recht, der ist nicht, Horror ist vielleicht wirklich das falsche Wort. Also er hat natürlich diese Anleihen, weil es ist sehr explizite Gewalt drin. Also es wird auch, es werden auch Leute irgendwie mit hart verletzt, wirklich eklig verletzt auch, was wir auch in Großaufnahme begutachten dürfen.
Ja, das ist fies, ja.
Das ist so richtig shocking und da nimmt er natürlich schon Anleihen in so einem Horrorgenre, was dort einfach üblich ist. Und was sonst, ja, vielleicht jetzt so langsam in manche von den Thrillern heutzutage ist es auch immer so, aber grundsätzlich ist das eher mal so nicht üblich, sagen wir mal, dass es so explizit gezeigt wird. Das macht er schon. Aber wie du so schon sagst, es sind keine solchen Momente drin, wo wir explizit auf irgendwelche Scares warten. Also wo wir irgendwie alleine in den Keller gehen und dann erschreckt werden sollen oder so, sondern unsere Gruppe trennt sich nicht doof, unnötig und sie gehen eigentlich, ja, generell wir als Zuschauer müssen nicht solche Momente durchleiden, wo wo jetzt einer alleine in dunklen Keller und dann ist das Licht aus und dann läuft er da durch und dann warten wir, dass irgendwie der Typ mit der Maske dahinter steht oder so. Sowas ist überhaupt nicht drin. Sondern es ist relativ straightforward ein Kampf, der einigermaßen geplant und sinnvoll abläuft. Also wir haben irgendwie die Leute, die drin sind und die Leute, die draußen sind und die einen wollen zu den anderen, die anderen wollen nicht, dass die zu den einen kommen können. Und
genau, die wollen dafür weg.
Genau, und dann ist relativ klar, da werden gewisse Sachen versucht und gewisse Sachen, also man macht einen Plan, man zieht den durch, der klappt nicht und dann gehen Sachen schief und so weiter und so weiter und dann macht man einen neuen Plan und so weiter. Also der ganze Ablauf ist sehr, sehr logisch und man kann das nachvollziehen. Es ist auch nicht so, dass die eine Seite irgendwie so der unklare, bedrohende Monster irgendwas ist oder so.
Es ist ständig klar, wer es ist, wo sie stehen, mit was sie gerade aufeinander losgehen. Also sag ich mal, außer irgendwie der Film möchte einen schönen Twist machen, aber nicht um dich zu erschrecken oder um sonst irgendwas zu machen, sondern nee, es ist einfach klar, wo jeder ist und dadurch zieht der Film schon seine Spannung. Okay, wenn ich jetzt durch die Tür gehe, da steht jemand und wenn ich jetzt da mache, da steht das und wenn ich das mache, steht das und die auch draußen. Okay, wir wissen, die haben die und die Waffen, wir haben Wissen, dass das so, wir wissen, dass wir nicht reinkommen. Genau. Aber unser Boss sagt uns, rein da.
Genau, und das ist auch sowas, was so ein bisschen diese Horror-Elemente aus dem Film völlig rausnimmt, dass du die ganze Zeit immer auf beiden Seiten bist. Dass du als Zuschauer bist du drin und siehst, was die irgendwie machen und dann bist du wieder draußen und siehst, was draußen die Schurken planen und dann irgendwann treffen diese beiden Pläne dann halt aufeinander und dann hast du irgendein Ergebnis und dann geht's wieder von vorne los.
Stell dir mal vor, die hätten das bei Alien gemacht.
Ja, eben. Stell dir vor, die hätten das bei Alien gemacht oder bei Nightmare on Elm Street oder sonst irgendwas.
Du hast die ganze Zeit gesehen, wo die andere Seite ist, was die andere Seite tut, was die plant, worüber sie reden, alles.
Ja, oder generell, also, wenn ich jetzt an den letzten Horrorfilm, der mir jetzt spontan im Sinn ist, den wir im Kino hatten, war jetzt, glaube ich, irgendwie dieser, ja, Horror ist da auch falsche Wort, dieser M. Night Shyamalan mit dem, wo sie ihre Großmutter und Großeltern besucht haben. Erinnerst du dich an den?
Nee.
Oder warst du da vielleicht gar nicht mit? Ist auch egal.
Ich glaube, der letzte, den ich gesehen habe, war mit diesen beiden Mädels, die ihn dann so abgeslashert haben.
Naja, okay, aber der war auch nicht so ein richtiger Horrorfilm, ne?
Nee.
Vom klassischen. Na gut, aber wo ich raus will, ist tatsächlich dieses, genau was du eben sagtest, wenn in Alien die ganze Zeit die Kamera auch immer wieder zum Alien springen würde und ich genau wüsste, sie sitzt da und das Alien hat jetzt in der Zwischenzeit das und das und das gemacht und hat mir auch seinen Plan erklärt und ist immer, hat ein zweites Alien und die unterhalten sich und ist schön untertitelt, dass ich weiß, was die vorhaben, dann ist halt der ganze Horror-Effekt weg, sondern ist es ein anderer Film. Und trotzdem hat er diese Spannung, weil es natürlich schon auch ein Ungleichgewicht der Kräfte ist, weil wir natürlich drinnen eine Rockband haben, die mit Gewalt nicht viel Erfahrung hat. Und draußen haben wir halt irgendwelche Nazischläger-Typen, die halt irgendwie wahrscheinlich schon als Aufnahmeritual in die Gruppe irgendwelche Gewalttaten vollübt haben. Und demzufolge einfach auch ganz anders aufgestellt sind, was ihre Bewaffnung angeht, was das Training und den Umgang mit den Waffen angeht und so weiter. Sehr unsympathisch dargestellte Leute, bis auf eine Figur, die ist so ein bisschen auch der Typ, der sie quasi am Anfang so, als sie da noch als Band engagiert waren, so ein bisschen da rein und raus begleitet hat und sie auch bezahlt hat und so, der kommt so ein bisschen sympathischer rüber, aber man weiß immer nicht so recht, was man von dem halten soll. Schauspielermäßig können wir vielleicht mal kurz drüber schauen.
Ich habe ja nicht mal den großen Star Patrick Stewart erkannt.
Richtig, Patrick Stewart, also hier der gute...
Ich hätte jetzt eben fast Patrick Swayze gesagt.
Nein, der ist schon...
Irgendeiner, dem ich auf Twitter folge, hat heute irgendwie Dirty Dancing geguckt.
Aha.
Ja. Ist das, ja.
Lief das nicht gestern?
Echt? Das lief? Ja,
gestern? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Jedenfalls Patrick Stewart, also Jean-Luc Picard oder eben jetzt aus den X-Men, denke ich allen bekannt. Spielt den Häuptling der Bösewichte, also eine wirklich unsympathische Figur, beziehungsweise so richtig unsympathisch ist er ja nicht. Er ist halt ein Arsch und er hat seine Agenda, aber er versucht es immer so großväterlich rüberzubringen. Aber eigentlich befiehlt er da dauernd irgendwelche Gewalttaten. Insofern eigentlich auch eine sehr interessante Figur, die er da spielt. Und bei der Rockband haben wir halt Anton Yelchin, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
Yelchin? Was?
Ja, so ähnlich. Yelchin, würde ich sagen. Also mit Y und so weiter. Der spielt den den Chekhov in dem neuen Star Trek. Insofern haben wir da quasi gleich zwei Star Trek Charaktere. Dann haben wir noch Imogen Poots, haben wir auch, glaube ich, schon öfter in der Sneak gehabt. Die spielt auch eine Figur, über die ich jetzt, also auch auf der Innenseite, aber eine Figur, über die ich nicht so viel sagen möchte, weil das auch gespoilert wäre.
Ja.
Und dann haben wir Alia Shawkat, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, die Frau. Mhm. Die kannte ich, das fand ich ganz lustig, das war die einzige, die ich so, also Patrick Stewart natürlich auch, aber der kam ja erst später im Film.
Du wolltest auch Swayze sagen, ich hab's genau gehört.
Nein, aber sie kannte ich, war die erste, die so reinlief und ich dachte, ach, die kenne ich. Dann habe ich kurz überlegt und das ist die Tochter von Jason Bateman in Arrested Development. Und die Serie fand ich ja total toll und deshalb habe ich natürlich auch sehr was für sie übrig, weil sie halt auch eine großartige Rolle in dieser Serie hat. Und da tauchte sie dann jetzt auch wieder auf und spielt da einen Teil der Rockband. Ich glaube, sie ist die Bassistin, meine ich wohl. Ja, also das sind so die Schauspieler, die wir so haben, die irgendwie wichtig sind. Da haben wir natürlich noch zwei Horden, irgendwelche komischen Nazischläger, die jetzt nicht von irgendwelchen bedeutenden Leuten gespielt werden. Und ja, es ist ein sehr dunkler Film. Und ach so, der ist von dem Regisseur, der auch Blue Ruin gemacht hat. Blue Ruin war auch so ein Rachefilm, den wir in der Sneak schon mal hatten. Damals auch, glaube ich, relativ gut besprochen haben. Und der mich damals auch überrascht hat, weil er auch sehr, sehr blutig war und weil er ein ähnliches Thema auch hatte, dass hier jemand zu Taten getrieben wird, zu denen ihm die Fähigkeiten fehlen. Und das ist hier ja ein Stück weit auch wieder so. Wir haben da eine Rockband, die sich mit Nazis rumschlagen muss und plötzlich sehr brutal werden muss, auch um überhaupt bestehen zu können. Und ja. Da in Blue Ruin war es auch, ich erinnere mich nicht mehr so 100% an die Geschichte, aber ich weiß, dass wir eine Hauptfigur hatten, die eigentlich total unfähig ist, irgendwie gewalttätig zu sein und dann aber über die Gewalt, die ihm angetan wird, langsam aber sicher alle seine Hemmungen fallen lässt und irgendwann gegen Ende dann auch so einen Rachefeldzug noch relativ erfolgreich durchzieht und ja, so eine gewisse Bauernschleue dann auch irgendwann benutzen muss, um auch mal einen Stich zu machen, weil er eigentlich dazu nicht fähig ist, gegen Leute, die ernsthaft das Kämpfen gewöhnt sind, zu bestehen. Und da scheint sich so ein Muster abzuzeichnen, das unser Regisseur hier gerne offensichtlich durchzieht. Wie fandst du den insgesamt so abschließend bewertend?
Deutlich besser, als ich es vermutet hätte zum Beginn des Kinoabend sozusagen, als er losging, so, boah, nee, oh, nee, oh, so, sowas möchte ich gar nicht sehen. Also nicht so, dass mir der Film Spaß gemacht hat, aber ich fand es irgendwie toll, ihn zu erleben. Und wer so ein bisschen was aushält, also wer so hart ist wie wir zwei, was denn?
Ja, ja.
So kann ich das nicht ernst rüberbringen, wenn du lachst.
Ich mache meine Spur nachher leise. Versuch's nochmal. Aber du musst es trotzdem sagen, werde ich hier lachen. Ich kann es im Schnitt.
Ja, jedenfalls hat er mir deutlich besser gefallen, als ich dachte. Und ja, ich möchte ihn durchaus empfehlen. Ist schon.
Wie viel ist das dann in von 10 Punkten?
In 7, würde ich sagen.
Ach, verdammt, du nimmst mir schon wieder meine Zahl weg. Ja? Das ist die dritte Sendung in Folge, bei der wir uns einig sind.
Das ist die dritte Sendung in Folge, wo ich mal wieder mit in der Sneak war.
Und jedes Mal sind wir. Oh, mein Hilfe, mein Bildschirm schon. Stopp. Sofort aufhören.
Ton weg? Was? Hallo? Hallo?
Nein, ich bin hier, aber ich muss mich immer vorbeugen, wenn ich. Wieso ist das denn jetzt?
Hast du nicht hier dieses komische.
Ja, das habe ich. Und ich habe dem eigentlich auch gesagt, dass er. Man muss Prevent Display Sleep extra anhaken. Also nur Prevent Computer Sleep. Jetzt ist alles gut. Ja, also ich gebe auch 7 Punkte.
Sehr gut.
Die E-Kino-Leute mochten ihn nicht so, gell?
Nee.
Also.
Aber ich verstehe es überhaupt nicht. Also die Spannung war doch da und die Leute waren gefangen und was willst du denn mehr von dem Film?
Es war wahrscheinlich so, diese Leute hinten.
Bunt und.
Es war wahrscheinlich diese Leute hinten links, die sich immer so fürchterlich provinziell aufregen, wenn sie keine von den rumgeworfenen Süßigkeiten kriegen. Hast du das mal mitbekommen?
Das war so schrecklich, das war so unfassbar peinlich.
Ja, aber das ist jetzt schon mehrfach. Also ich habe schon öfter da hinten gesessen, auch damals, als du mal ein paar Wochen nicht mit warst. paar Wochen, also als du nicht mit warst.
Ja, war so.
Dann, also. Da sitzen halt immer, also vielleicht nochmal zur Erklärung für die Hörer, vor der Sneak gibt es immer eine Verlosung. Wenn die Verlosung zu Ende ist, dann haben die Leute vom Kino noch zwei solche Körbe voll mit so Süßigkeiten. Solche Mini-Snickers und Mini-irgendwas anderes, keine Ahnung, irgendwie so
Gummibärchen.
Und Gummibärchen und so ein Quatsch. Und dann suchen sie sich zwei Leute aus dem Publikum, die sich freiwillig melden können, und die kriegen dann diese Körbe in die Hand gedrückt, und deren Aufgabe ist es, das Zeug einfach mit den vollen Händen übers Publikum zu werfen, einfach so in die Masse zu schmeißen. Und die Ansage ist so nach dem Motto, bitte geht irgendwie gleichmäßig, geht was weiß ich, einer geht rechts den Gang hoch, einer geht links den Gang hoch, und schmeißt es halt so und geht auch ganz nach hinten und schmeißt nicht alles nur vorne rein, dass es irgendwie verteilt wird. Aber natürlich, das ist nicht fair. Also natürlich ist das nicht fair. Wenn du halt in so einer typischen Wurfentfernung, wo jemand eine Handvoll Gummibärchen wirft, er halt irgendwie wahrscheinlich so zwischen 2 und 6 Meter weit. Und wenn du halt auf 1 Meter dran sitzt, dann fliegt es halt über dich drüber. Und wenn du auf 8 Meter von ihm weg sitzt, naja, dann kriegst du nichts mehr.
Ist so.
Ja, und dann sind da so Leute irgendwo hinten, die sitzen immer hinten. Ich würde jetzt mal, um direkt mal ordentlich Name-Shaming zu betreiben, würde ich mal sagen, so Reihe 15, Plätze 1 bis 6 darf sich angesprochen fühlen. Vielleicht noch Reihe 16, 17, sowas.
Ja, und die auf der anderen Seite da an dem Rand sitzen, diese Beistelltische nehmen, alle auf dem Weg zum Herrenklo.
Ja, da sitzen halt zumindest ein paar Mal, habe ich das jetzt beobachtet. Und
die machen immer Krawall.
Die haben irgendwie scheinbar das dringende Gefühl, dass sie nur, weil sie für 4 Euro eine Eintrittskarte gekauft haben, dass sie jetzt ein Anrecht darauf haben, eine komplette Handvoll von diesen Gummibärchen an den Kopf geworfen zu kriegen. Und ja. Wenn sie dann irgendwie nichts kriegen, weil irgendwie, keine Ahnung, eine Hand ist über sie drüber geflogen und das andere ist irgendwie an der Vorderlehne abgeprallt und dann doch beim Nachbarn auf dem Schoß gelandet, wo sie nicht hingreifen können. Und dann, oder weil, was weiß ich, derjenige halt beim Werfen irgendwie vielleicht zwar in ihre Richtung geguckt hat, aber dann knapp an ihnen vorbeigeworfen hat oder so, und dann werden die richtig aggro da hinten. Also,
wieder nach vorne geworfen. Werfst du mal hier hinter?
Fürchterlich, fürchterlich.
Wir sollten hier nicht so viel Raum geben. Löscht das einfach wieder.
Nee, mir geht's ja nicht darum, was heißt hier Raum geben. Ich finde, man sollte ihnen einfach mal klar machen, was für jämmerliche arme Würstchen sie sind. Wenn sie bei 4 Euro Kinoeintrittskarte und einem spaßigen Gag, wo Sachen ins Publikum geworfen werden, wenn ich da nichts kriege, ja, dann kriege ich halt nichts. Himmel der Gott, kauf dir vorne am Eingang einen Lolli, wenn du einen brauchst. Wie oft habe ich da gesessen und habe nichts gekriegt? Wochenlang habe ich nichts gekriegt.
Und wir sollten die nächsten Male einfach selber werfen gehen und dann die aussparen. So. Ja. Ihr seid doch die immer meckern, oder? Ihr kriegt jetzt nichts und dann wirfst du einfach in die andere Richtung.
Nee, es passiert ja so offensichtlich schon oft genug, dass sie sich aufregen. Also ja, da brauche ich ja gar nicht nachhilfe.
Wenn du es denen noch ansagst, machst du dich besonders beliebt.
Ja, wahrscheinlich hätte ich damals einfach mich umdrehen sollen und hätte sie anpöbeln sollen, ob sie mal jetzt mit diesem Getue aufhören können. Ich weiß es nicht. Ich verstehe nur nicht, was in solcher Leute Köpfe vorgeht einfach. Weißt du, dass alle Leute die Arme hochreißen und hier schreien, das ist ja normal. Das ist ja auch so ein bisschen.
Machen wir auch.
Ja klar, das ist ja auch so anfeuern für die Leute, die da werfen und auch so ein bisschen zu versuchen, die zu beeinflussen, dass sie vielleicht in deine Richtung werfen oder so. Aber das hat dann so eine feine Linie, die dann überschritten ist, wenn ich dann anfange rumzumaulen, dass die irgendwie,
ja, genau,
was weiß ich, total unfähig sind und scheiße. Aber
die scheinen sich auch irgendwie beschwert zu haben. Der Typ, dieser Kinochef-Typi, der da immer diese...
Der ist auch nur zu bemitleiden an der Stelle, oder? Wenn da so jemand kommt, ja, und sich da so beschwert.
Genau, der hat aber was gesagt, so, hey, werf doch mal nach da hinten.
Und so. Ja gut, der hat sich halt wahrscheinlich gedacht, dann sage ich halt einmal freundlich an, dann mache ich diese Aufforderung, dass halt gleichmäßig in alle Richtungen geworfen werden soll, noch einmal, damit die beruhigt sind. Auf der anderen Seite hätte ich an seiner Stelle gesagt, hallo, was habt ihr denn nicht verstanden? Geh kacken. Geh in ein anderes Kino.
Genau. Geh in ein anderes Kino. Geh da hier, wie heißen die anderen Kinos?
Ja, weiß nicht.
Nur dreckig sind.
Ja, das sagen wir jetzt nicht. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Ich musste mich da kurz überbringen.
So, wie wäre es jetzt mit dem Bier?
Das ist keine schlechte Idee und bringt uns direkt wieder zurück zum Kino.
Ja, das ist total cool. Wir haben nicht nur Süßigkeiten gekriegt beim letzten Mal, wir haben sogar Bier geschenkt gekriegt.
Das heißt, natürlich erfüllen wir jetzt voll deren Plan, gell? Wenn wir jetzt Werbung für die machen. Aber hey, wir trinken
fürs
immer...
Fürs Kino oder machen wir das fürs Bier? Ach nee, wir müssen ja sagen, was wir für ein Bier trinken.
Ja,
wir lassen nämlich Problem. Diese Woche mal das Anerzählerbier aus.
Genau. Deshalb haben wir jetzt hier so eine Schachtel, weil nach dem Kino, nach dem Film wurde unten...
Meine Schachtel schon auf.
Wurde unten im Kino wurde Werbebier verteilt. Und wir haben eine Flasche Bier bekommen, einfach so. Gratis. Steht auch auf der Schachtel, gratis zum Probieren. Und die haben wir mitgenommen, haben es gedacht, ach, trinken wir in der Sendung, trinken wir jetzt nicht auf der Straße, das trinken wir in der Sendung. Ist jetzt natürlich voll die Werbung.
Ein bisschen warm.
Echt? Ich habe meine Schachtel im Kühlschrank gehabt.
Ja, nein, aber damals, also als wir im Kino waren, war es warm. Das war blöd.
Das stimmt, ja. Ja, also, was ist es?
Grevensteiner.
Grevensteiner Naturtrübes Landbier Original.
Original?
Original aus der Felddienstbrauerei.
Aha.
Ich habe jetzt keine großen Erwartungen, gebe ich ja zu. Weil das ist so fancy, fancy Verpackung von großem Bierhersteller. Mein Gefühl sagt mir, das kann nichts sein. Mal gucken, ob es mich anders von anderem überzeugt.
Ich hätte mir doch vielleicht ein Glas holen sollen hier mit Naturtrüb und so. Ach, egal.
Ja, ich habe ein Glas. Dann sagst du, wie es aus der Flasche schmeckt und ich sage, wie es aus dem Glas schmeckt.
So machen wir das. Ich habe ganz professionell meinen Charles de Gaulle Flaschenöffner da.
Du meinst diesen komischen Flappy Bird Heini, der immer, das finde ich ja fürchterlich, dieses Ding.
Was?
Ist doch der Nein. Mit dieser Weinkorken mit diesem Winkelärmchen. Oder?
Auf beiden Seiten, ja. Ja. Deswegen heißt der Charles de Gaulle.
Finde ich total fürchterlich. Also als Weinöffner finde ich den fürchterlich.
Ich benutze ihn ja zum Bier aufmachen.
Ja, das ist okay.
Siehste? Weil ich nicht also den ganzen Weg in die Bar geschafft habe. Ich bin direkt in der Küche hängen geblieben und habe da den Öffner mitgenommen.
Es ist naturtrüb. Es sieht aus wie naturtrüber Apfelsaft.
Es riecht nicht wie naturtrüber Apfelsaft.
Meine Nase ist so zu, ich rieche gar nichts. Es riecht ein bisschen malzig. Eigentlich nur malzig. Nichts sonst. Aber vielleicht liegt das auch an meiner Nase gerade. Man hört das vielleicht auch. Es ist ein bisschen zu hier alles. Prost.
Prost. Ja, ist auch eher ein bisschen auf der malzigen Seite.
Was ist schon ziemlich zahm, oder?
Ja, aber ich muss sagen, im Gegensatz zu den Bieren, die ich die letzten zwei Wochen aus der Kiste gezogen hatte, ist das ein sehr kräftiges Bier.
Okay, auch zu dem Detox?
Ja.
Hm.
Oder?
Also ich finde, das hat weder Hopfen, noch finde ich die Malznote besonders präsent. Also es ist jetzt sicher kein schlechtes Bier, aber...
Nö. Es ist ein hopfiges und ein malziges Bier. So ein bisschen in der Mitte.
Aha. Ja, es steht auch mild drauf. Mild und süffig, ja, das könnte ich unterschreiben.
Ja, ich gehe nochmal zwei weitere holen.
Was? Wie?
Wir waren jetzt am Freitag in der, das muss ich jetzt noch kurz einwerfen, in der Vulkanbrauerei in der Eifel.
Aha.
Und haben dort auch Bier gekauft. Ein IPA und die Jenny hat sich so ein dunkles, die trinkt gern so malzige Biere. Ja, da haben wir gespeist und dann haben wir ein Bierchen dazu getrunken und dann haben wir uns gleich eine ganze Kiste gekauft.
Mhm. Und da willst du jetzt eins holen?
Nee, die stehen ja im Keller.
Ach so.
Die okay. Sind ja heute erst wieder angereist.
Ja.
Und da habe ich das ganze Wochenende Vulkanbier getrunken. Das helle von denen, also kein Weizen, sondern einfach nur normales Pilz oder IPA oder Pale Ale ohne Ei. Ja.
Okay.
So war das.
So war das.
So, jetzt trinken wir weiter Bier und sprechen über weitere Filme. Du hast ja hier einen geschichtlichen Filmmarathon gestartet. Du hast angefangen 1946.
Ja, da muss ich sagen, das war Zufall. Der kam im Fernsehen. Ich weiß gar nicht wann und wo genau. Da sind wir irgendwie hängen geblieben. Der kam nach irgendwas, was wir vorher, ich weiß nicht mehr, ist auch egal. Jedenfalls habe ich geschaut.
Hast du das im Fernsehen geguckt?
Ja, vielleicht Fußball oder so, ich weiß es nicht mehr.
Kam Fußball?
Gestern war Pokalfinale.
Oh ja, ach stimmt, das habe ich ja großzügig im Shift.
War spannend, ging über 2:00 aus.
Ja, und ich hab's.
Dann war Elfmeterschießen, aber das danach kam er nicht. Also er kam, irgendwas anderes habe ich noch geguckt und dann kam dieser Film und zwar irgendwo in Berlin heißt der. Und er ist wirklich sage und schreibe von 1946, wenige Monate nach dem Ende des Krieges ist er gedreht worden in Berlin, was natürlich zu dem Zeitpunkt komplett in Trümmern lag. Und das sieht man im Film auch, das ist auch eins der Hauptthemen, es geht um ein paar kleine Jungs, die in den Trümmern spielen. Für die ist das einfach nur eine große Abenteuerwelt. Und ja, einer der Jungs...
Das, was mein Vater auch immer erzählt.
Ja, wahrscheinlich war das halt so. Und einer der Jungs spielt immer in so zertrümmerten Garagen, die gehörten seinem Vater, das weiß er von seiner Mutter, den Vater kennt er gar nicht so wirklich, weil der ist in Gefangenschaft. Und er erzählt seinen ganzen Kumpels immer, er muss auf diese Garagen aufpassen, denn wenn sein Vater zurückkommt, dann baut er die Garagen wieder auf und dann geht's steil aufwärts. Und deshalb muss er darauf aufpassen. Und ja, das Eigenartige an dem Film ist, dass ich jetzt gar nicht richtig zusammenfassen kann und worum es eigentlich wirklich geht. Also natürlich ist es irgendwie eine Geschichte über Heimkehrer, über den Schmerz, den das macht, wenn die ganze Welt in Trümmern ist, wenn Lebensmittel knapp sind, was da so für kleinere und größere Gaunereien dann eben gemacht werden über geschmuggelte Lebensmittel und mit Handel getrieben, mit Lebensmittelmarken und so. Und all diese kleinen und großen Verbrechen, die da so passieren, die sind irgendwie Thema, die Jungs sind Thema, wie die darin aufwachsen. Ja, es gibt dann so einen komischen Magier, in Anführungszeichen, der macht immer so Tricks, weil eigentlich ist der Trickbetrüger und der schleicht sich immer überall ein, um Sachen irgendwie zu klauen oder tütelt sich irgendwie das Vertrauen von irgendwelchen alleinstehenden Frauen, um zu Geld zu kommen, und er macht dann immer irgendwelche dirty Geschichten. Und das Eigenartige ist halt, dieser Film hat noch eine komplett andere Erzählweise. Also das merkt man deutlich. Zwischendrin sind mal so ein paar Kameraeinstellungen, wo ich dachte, huch, das ist ja hochmodern. So, weißt du, so eine Kameraeinstellung, wo auf einem Dolly neben jemandem hergefahren wird und der wird so von vorne schräg unten gefilmt, während er so dynamisch durch die Gegend läuft und die Kamera bleibt auf einem Dolly quasi mit ihm gleich auf. Das sieht dann vergleichsweise hochmodern aus. Und dann hast du aber das Gefühl, dass der ganze Erzählrhythmus, die ganze Struktur, wie die Geschichte dir vermittelt wird, das reißt immer so Erzählfäden an und reißt sie dann wieder ab und lässt sie irgendwo hängen, und die Hälfte des Films weißt du überhaupt nicht, wer ist jetzt eigentlich die Hauptfigur, worum geht's, was will es eigentlich von mir so richtig, wo will das alles hin, wir haben gar kein richtiges Problem, wir erleben nur so Sachen so mit. Also da merkt man schon, erstens vielleicht, warum das jetzt nicht der größte und berühmteste Film aller Zeiten geworden ist, und zweitens, also es ist jetzt eben nicht irgendwie eine Feuerzangenbowle, die ja aus einer ähnlichen Zeit vielleicht sogar noch früher stammt und trotzdem heute noch jedem was sagt, sondern es ist halt irgendein Film von damals. Und man merkt halt, wie sich das auch weiterentwickelt hat einfach. Was halt, ja, 40er, ist halt wirklich lange her. Trotzdem war es irgendwie interessant, vor allen Dingen, weil es halt Berlin war, weil die Leute dort tatsächlich ein sehr unverfälschtes, einen unverfälschten Berliner Urdialekt sprechen, wo ich viele Wörter auch wiedererkannt habe, die ich lange nicht gehört habe oder von denen ich weiß, das sagt meine Oma immer, aber das sagt sonst eigentlich niemand mehr. So, deshalb fand ich ihn irgendwie auch so dranbleibenswert, weil ich irgendwie dachte, so, ach, das klingt so unverfälscht von früher. Also ich meine, heute hörst du ja in Berlin auch nur noch wenig echten Berliner Dialekt, weil die Stadt so voll ist von Zugezogenen, dass die Ur-Berliner zwar, es gibt sie noch, natürlich, aber du triffst sie ja nicht mehr so ohne weiteres. Und klar, wenn ich irgendwie mit meiner Oma rede, dann höre ich das noch. Aber ja, da so einen ganzen Film voll mit Leuten zu haben, die so sprechen, das war schon irgendwie auch cool. Und interessant auf jeden Fall. Also ich möchte das jetzt niemandem groß sagen, dass das irgendeine Form von Filmkunstwichtigkeit wäre, die man unbedingt gesehen haben muss, ganz und gar nicht.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass es interessant ist, die Art zu sehen, wie, was du gesagt hast, wie gefilmt wurde. Also wie die Kamera aufgebaut wurde, wie spannende oder Action, in Anführungsstrichen, Szenen gefilmt wurden. Also diese ganzen Themen, das könnte ich mir vorstellen, dass das sehr spannend ist für jemanden, der sich für Film und so interessiert.
Ja, genau. Also das Actionreichste, was da passiert, ist ein kleiner Junge, der auf eine Mauer klettert. Also ist jetzt nicht, ist wirklich harmlos. Auch die...
Ja gut, aber trotzdem.
Es gibt also eine Szene, wo sich zwei Jungs raufen, und das ist wirklich, wenn du dann heutige Fight-Szenen sozusagen gewöhnt bist, und natürlich, das sind jetzt Kinder, die da kämpfen, aber wenn du gewöhnt bist, wie heute im Fernsehen ein Kampf ist, und selbst wenn es irgendwie Jugendliche sind oder so, da wird immer geschlagen. Also es geht immer ums Zuhauen. Und was die beiden Jungs da machen, ist eigentlich mehr ein Ringkampf. Also die umklammern sich und wälzen sich auf dem Boden rum. Und das ist auch viel zu lange inszeniert, mit viel zu langen Einstellungen. Und du sitzt dann da so und die wälzen sich im Dreck. Und natürlich ist das auch alles schwarz-weiß und staubt halt ordentlich in dem Dreck da. Und du guckst das an und das ist so für heutige Sehverhältnisse sieht es so harmlos, so ungefährlich und so öde aus, dass du denkst, oh, jetzt steht halt wieder auf, das ist ja nicht anzugucken.
Aber so kämpft man ja eigentlich. Also.
Als Kind kämpft man so, aber du würdest es heute auf gar keinen Fall so inszenieren.
Ja, natürlich nicht.
Und ja, also auch die Dialoge, wenn sie dann so Sachen vortragen oder so, manchmal hast du das Gefühl, wirklich gut geschauspielert, auch von den Kids. Und manchmal klingt es wie so ein Theaterstück abgelesen. Aber ich weiß noch nicht, unter welchen Umständen. Vermutlich war auch irgendwie Filmmaterial, alles Mögliche, wahrscheinlich hochgradig knapp und nicht in entsprechender Menge zur Verfügung. Mutmaße ich jetzt nur, weiß ich nicht. Aber man hat oft das Gefühl so, okay, das war halt der zweite Take oder der erste Take und den hat man einfach so gelassen. Und auch das klang jetzt hölzern und abgelesen, aber egal, bleibt jetzt so. Und ja, auch diese ganze Moralvorstellung, was weiß ich, die Kinder werden im Zweifel auch mal mit einem Schlag ins Gesicht gezüchtigt und so. Das alles so Vorstellungen von aus den 40ern, da war das halt noch so und da war das eben auch anerkannt okay und heute ist es das nicht mehr. Und es ist ein Blick in eine andere Welt, aber man merkt halt dadurch, dass es Berlin ist und dadurch, dass es nach dem Krieg ist, der Bezug ist noch nicht so ganz weg. Du guckst dir das an und denkst, das ist schon noch, irgendwas hat es mit mir zu tun, aber irgendwie ist es trotzdem verdammt weit weg. Und irgendwie sehr weit weg, aber eben doch nicht ganz. Und das hat mich dran gehalten, dass ich in Szene geguckt habe. Ich habe dann tatsächlich, wir sind dann irgendwann ins Bett gegangen und ich habe dann irgendwie gesagt, ach, nimm mal den Rest auf, ich will den zu Ende gucken. Und dann haben wir den auch, also der hat mich so weit zumindest gehabt, dass ich gesagt habe, wir drücken jetzt hier noch die Aufnahmetaste und nehmen ihn auf und ich schaue ihn irgendwann anders nochmal zu Ende und das dann tatsächlich auch am nächsten Tag gemacht habe. Und das sagt ja, denke ich, auch schon was aus.
Ja.
Ja, das war also irgendwo in Berlin 1946.
Ich frage mich, ich überlege mir immer noch 1946, das ist im Jahr nach dem Krieg, hat der Geld für einen Film bekommen?
Ja, also ich weiß es nicht.
Ich finde es ganz schwer zu verstehen, dass es da schon so Strukturen gab, die Gelder dafür hatten oder vielleicht hat auch einfach während des Krieges irgendwo bei den Propagandabeständen was abgegriffen, aber der hat ja auch eine richtige Premiere und alles. Also irgendwo muss der ja, ist ja nicht so, weißt du, wenn wir jetzt irgendwie mit einer Kamera auf irgendwas draufhalten oder irgendwo Material haben und das verfilmen, dann ist es ja immer noch, also dann zeigt es ja keiner.
Ja, nee, stimmt schon. Achso, was ich vielleicht noch erwähnen sollte zu dem Film, also es geht dann im zweiten Hälfte des Films natürlich schon noch um den Vater, der dann heimkehrt und was der halt, also es ist schon noch ein großer Teil des Films, ist so eine Heimkehrer-Thematik, wie so ein traumatisierter Mensch, der aus dem Krieg zurückkommt und in Gefangenschaft war, auch Schwierigkeiten hat, wieder sowas wie Alltag klar zu kriegen und so. Aber das ist auch anders erzählt und anders gemacht, als man so eine Post-Traumatic Stress Syndrome heute inszenieren würde. Ja, weniger zugänglich, würde ich sagen. Ja, aber keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Also die Fragen, die du jetzt aufwirfst, kann ich dir auch nicht beantworten.
Ja, nee, es ist auch mehr so dieses Wundern, dass es eben da Filme gab.
Ja.
Also genauso kann man sich natürlich auch über einen 1944 produzierten Film wie die Feuerzangenbowle wundern.
Ja, naja gut, da war 44 schon verdammt spät. Wenn er jetzt 42 gewesen wäre oder so, oder 41, hätte man sagen können, na okay, da war hier ja noch alles ruhig und Geld genug dafür, so ein Quatsch, wenn es Propaganda sein soll, ne?
Ja. Das ist krass.
Gut. Also, nächstes Thema. Ich habe
30 Jahre nach vorne.
30 Jahre nach vorne ins Jahr 1972.
Ja.
Ich habe den Film All the Way Boys geguckt und wenn ich jetzt sage, wie der im Original heißt, heißt er natürlich Più Forte Ragazzi. Und jetzt haben die Leute immer noch alle Fragezeichen über dem Kopf, deshalb sage ich euch jetzt, wie der auf Deutsch heißt und dann schlagen sie alle den Kopf die Hände über den Kopf zusammen, so rum. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle ist natürlich ein Bud Spencer und Terence Hill Film.
Oh yeah!
Ja, es ist, glaube ich, der zweite oder dritte, bin ich jetzt überfragt, aber es ist einer von den früheren Filmen mit Bud Spencer und Terence Hill. Sie sind zwei Piloten, die irgendwie mit Flugkuriertätigkeiten zwischen irgendwelchen Minen und so ihr Geld verdienen und dann irgendwo im Dschungel landen und es geht alles durcheinander. die Geschichte ist auch ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen hinfällig. Es ist, ist halt so dieses Bud Spencer ist der grummelige Typ, der eigentlich am liebsten in Ruhe gelassen werden will, und Terence Hill ist der coole, der irgendwie immer den Plan vorantreiben muss und will, dass jetzt irgendwie dies und jetzt müssen wir das Flugzeug fertig machen und jetzt müssen wir dies tun, jetzt müssen wir das tun und wir müssen den Leuten helfen, weil es ist ja das Richtige, was man tun muss. Und zwischendrin werden viele Bösewichte ordentlich verdroschen. Es werden wahnsinnig viele echt dumme Sprüche gekloppt, und aber auch lustige dumme Sprüche irgendwie. Und schöne Frauen müssen bezirzt werden von Terence Hill natürlich. Und Bud Spencer muss grummelig sein und irgendwie immer dafür sein, dass das alles nicht so außer einfach der Hunger. Und also wie im Grunde das, was bei Bud Spencer und Terence Hill Filmen immer passiert. Aber es war mal wieder so erfrischend. Also ich habe da so reingeschaltet und dann dachte ich mir so, ach cool, und da werde ich jetzt hängen, und dann habe ich den auch zu Ende geguckt.
Und auch hier wieder, warum?
Ja, warum nicht?
Also ich, wenn ich mal durchschalte und bei sowas vorbeikomme und diese Farbgebung schon sehe und dann taucht einer von den beiden aus, da bin ich so schnell weiter.
Ehrlich?
Oh, ich finde das so anstrengend und überhaupt, also gar nicht lustig.
Ich kann das jetzt.
Also vielleicht muss ich mich immer drauf einlassen, mir das mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder zwei Stunden anzutun. Aber ja, nee.
Hast du die als Kind geguckt? Also hast du da so eine Historie mit, oder war das bei dir nicht so?
Ja, ich habe früher schon den einen oder anderen geguckt von denen. Aber nicht so, wow, mit so einer Ultra-Begeisterung.
Ich habe halt wirklich mit meinem Bruder vorm Fernseher gesessen und wir haben das geguckt und wir fanden die wirklich toll. Also das war so, waren die Helden unserer Jugend. Also ich fand die wirklich witzig und schön damals, und das ist so ein bisschen hängen geblieben. Okay, also für mich ist gut. Das so eine Kindheitssache.
Da kann ich mir vorstellen, dass einen das dann so direkt wieder zurückzieht.
Ja, und dann habe ich halt angefangen, ich weiß nicht, ob du es auf Twitter gesehen hast an dem Abend, habe ich halt angefangen, aus dem Film Bud Spencer und Terence Hill Sprüche einfach zitateweise auf Twitter zu veröffentlichen mit dem entsprechenden Hashtag. Und da sind halt dann solche Perlen bei, wie dieser Klassiker von Bud Spencer, bevor er irgendjemanden final ausnockt, den nochmal zu fragen, hat dir eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen und den dann so aus dem Bild zu hauen.
Das sind, okay, halt so, ich suche jetzt deinen Twitter-Feed, damit ich das
will. Ich kann dir die auch gerade vorlesen, so viele waren es nicht. Aber also einer sagte dann auch irgendwie, er fliegt dann betrunken Flugzeug und sagt dann, von meiner Blutprobe könnten die Bullen eine Betriebsfeier machen. Und solche Sprüche haut er dann halt am laufenden Band. In diesem Film sind solche Bretter dabei, wenn er irgendwie an einem Flugzeug, wo die Benzinleitung nicht richtig angeschlossen ist und es deshalb nicht anspringen will, wenn er das dann merkt, woran es liegt, und es dann anschließt, sagt er halt, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Und ich weiß nicht, wer sich diesen Quatsch ausgedacht hat. Und es ist ja wohl auch so, dass viele von diesen Filmen im Deutschen teilweise lustiger sind als im Original, weil die wohl viel Spaß hatten bei der deutschen Synchronisation. Da sind wohl teilweise Sachen in der Synchronisation reingesprochen worden an Stellen, wo der Mund der Figur nicht zu sehen ist. Also was weiß ich, weil jemand mit dem Rücken zum was lachst du?
Ich überlege mir das nur gerade, wie lustig das ist. Also wenn man das heute machen würde, bei irgendeinem bei irgendeiner Komödie, die Leute drehen sich weg und man gibt denen halt irgendwelchen Quatsch zu reden die ganze Zeit, verändert den ganzen Film, macht das viel lustiger und so.
Ja, das krönte sich dann darin, das habe ich dann am nächsten Tag auf Twitter mit jemandem diskutiert. Schönen Gruß an der Stelle an Daniel. Es gibt einen Film von den beiden, das war der erste, wo sie beide zusammen gespielt haben, der heißt Gott vergibt Django nie, hieß er auf Deutsch. Also er hat auch 10 Titel oder so, der Film. Aber das war, glaube ich, der Originaltitel, unter dem er damals ins Kino gekommen ist. Und das war ein Western mit Bud Spencer und Terence Hill. Und der war nicht lustig. Der war ein ernsthafter Western. Der war FSK 18. Der war auch sehr brutal. B-Movie, klar, jetzt kein Kunstwerk von dem Sinne her, aber schon irgendwie ernst gemeint und knallhart gemacht, und da sterben viele Leute und es ist nicht witzig alles, was da passiert. Der ist ins Kino gekommen, war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Dann sind die beiden danach in weiteren Kinokomödien, unter anderem wie denen, die ich jetzt eben gerade erwähnt habe, halt zu so einem lustigen Duo geworden, haben ja auch in diesem Zusammenhang noch Western gemacht. Und dann ist man hingegangen und hat tatsächlich den alten Film wieder rausgekramt und hat den in einer Comedy-Version neu vertont.
Und hat nur für Deutschland.
Nur für Deutschland. Neu vertont und hat, weil die beiden waren ja auch in Deutschland fast erfolgreicher, als sie in Italien waren. Also die waren, ich glaube, Deutschland war tatsächlich der Markt, wo sie am besten eingeschlagen sind.
Okay.
Da hat man den Film neu vertont, als Comedy-Version, hat die ganzen harten Szenen rausgeschnitten, wirklich grob rausgeschnitten. Der Film ist irgendwie 13 oder 17 Minuten kürzer dann. Und hat den dann nochmal wieder ins Kino gebracht. Jahre später, nachdem die anderen Filme von denen schon erfolgreich waren und man demzufolge mit einem Re-Release sozusagen hat den sogar, glaube ich, wieder ins Kino gebracht, meine ich wohl. Wieder nochmal rausgebracht unter einem völlig anderen Namen. Da hieß er irgendwie, was weiß ich, 2 vom Affen gebissen oder irgend so ein Quatsch. Und dann kam der neu raus. Und Jahre später gab es dann wohl auch eine Doppel-DVD, wo beide Versionen dieses Films drauf sind. Und die habe ich jetzt mal bei Amazon geordert, weil das muss ich jetzt sehen. Das bespreche ich dann, wenn ich ihn geguckt habe. Aber das muss ich wissen, wie das geht, dass man so einen Film komplett anders nachvertont, mit denselben Bildern, nur die harten Szenen raus. Also man liest auch viel, wenn man über den Film liest, dass so Beschwerden, dass die geschnittenen Szenen gar nicht funktionieren, dass irgendwer kommt in den Raum rein, sagt was, dreht sich um, plötzlich liegen 2 Leichen da und keiner weiß warum. Und so, da geht man einfach so drüber. Also ich werde da nochmal drauf eingehen, wenn ich den geguckt habe. Die DVD ist unterwegs, die kommt, glaube ich, morgen oder übermorgen müsste sie hier sein. Dann muss ich die beiden Filme gucken und dann kann ich darüber reden. Ja, aber natürlich war der Fernsehabend an der Stelle noch nicht vorbei. Und als ich gerade rum war mit dem Film, fing direkt im Anschluss ein weiterer Film, nämlich Super Fass, wie heißt er im Original, auf Deutsch, der Supercop, an.
Oh Gott, was ist das denn?
Das ist natürlich ein Terence Hill Film aus dem Jahre 1980. Der spielte einen, ich konnte mich auch erinnern, den früher schon gesehen und schon öfter auch gesehen zu haben. Er spielte einen Polizisten, der aufgrund eines Strahlenunfalls, also 1980, das war noch vor Tschernobyl, da fand man das noch witzig irgendwie. Ich weiß, also ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber jedenfalls ist passiert ein Atomunfall, während er gerade unter der Rakete ist. Also ich glaube, er verursacht den Atomunfall auch irgendwie, weil er auf die Rakete schießt versehentlich. Und dann gibt es einen Atomblitz und seltsamerweise bleibt er unverletzt, man weiß nicht genau wieso. Und hat danach Superkräfte. Also er kann irgendwie Dinge erahnen, er kann schweben, er stirbt nicht mehr, wenn er aus dem 27. Stock aus dem Hochhaus fällt. Und er kann auch Dinge, so Verbrechen erahnen, so durch geschlossene Wände. Oder wenn er auf der Straße fährt, ein Lieferwagen an ihm vorbei und er weiß, dass da irgendwie gestohlene irgendwas drin sind oder so. Und geht dann damit seinem ganzen Polizeipräsidium ein bisschen auf den Sack, weil die können sich das A nicht erklären und B finden sie es nicht so cool, dass der Streber jetzt dauernd immer alles richtig hat. Und seine Achillesferse, wie sich das für jeden Superhelden gehört, ist eben, dass er nicht, dass er, wenn er die Farbe rot sieht, das ist quasi sein Kryptonit, wenn du so willst, dann funktionieren diese Superkräfte nicht. Das heißt, auch immer, wenn er dann irgendwie gebeten wird, das mal vorzuführen, so nach dem Motto, ja, wenn du so Superkräfte hast, dann mach doch mal hier das und das. Und dann hat immer zufällig einer einen roten Schal oder irgend so einen Scheiß und dann geht es nicht. Ist ein absoluter B-Movie, ganz schlimm. Wahrscheinlich jetzt für dich, wie du sagst, wenn du diese Connection zu Terence Hill und Bud Spencer nicht hast, wirst du da, wenn du den gucken würdest, auch sagen, fürchterlich, unterste Schublade, ganz schlecht, warum guckt man sowas? Wenn man diese Terence Hill-Affinität hat und dieses, wie für mich jetzt so ein bisschen Kindheit ist, dann ist das halt auch so, da ist er wieder und da macht er wieder Quatsch. Ja, achso, er wird dann noch irgendwie, hängen sie ihm dann einen Mordfall an und dann wollen sie ihn irgendwie hinrichten und machen das ein paar Mal. Das geht natürlich nicht, weil er ist ein Superheld, den richtest du nicht so weit ohne weiteres hin und dann geht die ganze Geschichte weiter.
Also vielleicht bin ich auch einfach nicht lustig genug dafür.
Das hatten wir ja schon mal festgestellt.
Nein, der Christoph ist nicht lustig genug.
Entschuldigung, was warst du nicht genug? Ich weiß es nicht mehr. Ach, du hattest eine Jugend, die du nie hattest, irgendwie so ähnlich war das.
Ja genau, ich hatte eine Kindheit, die ich nie hatte. Nein, die Coming-of-Age-Filme erzählen von der Jugend, die ich nie hatte, sowas. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht.
Also du hattest die Vermutung, dass du nicht lustig genug bist oder dass sie nicht auf dich wirken?
Ich habe das Gefühl, ich meine den schon mal gesehen zu haben in den 80ern. Aber also mir geht es häufig so, auch heute, wenn ich irgendwie in Filme aus den 80ern, die ich sogar mag, reinschalte, mag ich sie nicht wegen des Looks. Also vielleicht ist auch wirklich da das Problem schon. Viel früher so. Der sieht ja so aus wie, oh nee, das möchte ich mir echt nicht angucken.
Hm.
Und das stört mich deswegen, nicht, ich hab jetzt eben nochmal darüber nachgedacht, vielleicht würde ich die beide Filme sogar mögen, aber irgendwie halt heute nicht mehr. Wir hätten vor 30 Jahren anfangen sollen zu podcasten.
Okay. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt, wenn du irgendeinen anderen 80er-Jahre-Film, den ich damals vielleicht nicht gesehen habe, der objektiv besser ist, möglicherweise irgendwie so gut mittelmäßig durchschnittlich, ja, oder oberdurchschnittlich, so ein 7-Punkte-Film. Suchst du jetzt irgendeinen 7-Punkte-Film von 82 raus, den ich damals nicht gesehen habe, eine Komödie vielleicht, jetzt nicht irgendwas hochgradig Wertvolles, sondern so irgendwie so ein Durchschnittsverbrauchsfilm, den ich heute vielleicht gut finden würde oder den ich damals vielleicht gut gefunden hätte, aber damals nicht gesehen habe. Du würdest mir den heute zeigen, würde ich wahrscheinlich auch sagen, oh, müde, das kannst du nicht mehr gucken. Aber diese Filme, die sind, wie ich habe es jetzt schon 5-mal gesagt, das ist Kindheit und deshalb triggert das irgendwas und da kann ich dann nicht, den finde ich immer noch lustig. Und ich kann objektiv sehen, dass das ganz schlimmer Trash ist. Aber ich kann es trotzdem nicht schlecht finden.
Ich habe auch das Gefühl, wenn ich solche Filme gucke, so, boah, das ist ein Film, der ist gut, aber nicht für mich. Der gefällt dem Robert. Ah ja, okay, alles klar. 1980 hat übrigens Kramer gegen Kramer den Oscar gewonnen.
Das sagt mir irgendwas, aber nicht wirklich was.
Ja, ich habe auch keine Ahnung.
Das habe ich zumindest schon mal gehört. Ich glaube, keine.
Dustin Hoffmann und Meryl Streep.
Oh, natürlich Meryl Streep, warum denn auch nicht?
Oh, besser fremdsprachiger Film, Die Blechtrommel von Volker Schlöndorff.
Ja, schau mal einer, guck.
Sieh mal
heute Abend an. Ist übrigens auch Filmpreisverleihung in Cannes.
Ja.
Ich habe noch nicht, also als ich vorhin Nachrichten geschaut habe, war es irgendwie...
In 10 Minuten werden wir darüber, genau, die habe ich auch geguckt. Ja.
Danach habe ich aber nicht den Tatort geguckt, sondern, und das kommt...
Ich habe den Tatort geguckt und habe ihn dann nach einer Stunde ausgemacht. So viel dazu, oder nach einer halben.
Ich habe ihn aufgenommen, jetzt brauche ich ihn ja dann auch nicht mehr gucken, oder? Wenn er so schlecht ist.
Guck ihn mal, aber ich irgendwie, also, nee.
Ja, ich habe jetzt schon so oft nach der Tatortbesprechung gesagt, oh ja, den lade ich mir runter. Habe ich auch jedes Mal gemacht, habe ich noch nicht einen davon geguckt.
Dann guck lieber den von letzter Woche.
Okay, gut. ja. Nee, aber das, was ich danach gemacht habe, nach der Tagesschau, habe ich nämlich den Fernseher, also nicht den Fernseher ausgemacht, aber den Receiver ausgemacht. Hab's Apple TV angeschaltet.
Oh, Daniel Blake hat gewonnen. Ha.
Aha.
Jetzt wissen wir es.
Brandheiße News im Sneakpot.
Ja.
Ja, also ich habe den Receiver ausgemacht.
Wir erscheinen jetzt in 2 Tagen.
Ja, Menno, ist doch egal jetzt.
Okay, los.
Hab das Apple TV angeschaltet, meine Plex-App gestartet und dort eine Serie angeschaut.
Warte kurz. Plex. Was ist das? Das haben wir doch schon mal besprochen hier, oder?
Haben wir doch schon mal besprochen. Das war diese Nummer, wo ich meinen Raspberry Pi irgendwie
verdongelt
habe und dass der jetzt Sachen für mein Apple TV zur Verfügung stellt. Und da drauf liegt eine Serie, die habe ich aus der Mediathek runtergeladen. Deshalb ist das auch eine hervorragende Empfehlung für alle unsere Hörer. Die liegt nämlich noch komplett in der Mediathek und zwar alle 3 Staffeln. Was ziemlich fantastisch ist, weil das ZDF ist da Mitproduzent. Und deshalb ist das offensichtlich nicht depubliziert worden, denn die Serie, also 3 Staffeln, das sind die ältesten Folgen natürlich schon einige Jahre alt. Und trotzdem liegt das alles noch komplett in der Mediathek. Man kann das runterladen. Ich habe das auch mal, also man kann das natürlich auch einfach in der Mediathek gucken, aber ich habe das mal vorsichtshalber runtergeladen, weil man weiß ja nie, wann sich das ZDF das anders überlegt. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als ob sie das morgen löschen werden, weil es liegt jetzt da schon einige Jahre und da bleibt es vielleicht auch noch ein bisschen.
Und du hast die 1. Staffel geschaut oder alle?
Ich habe die 1. Staffel jetzt angefangen. Ich habe 3 Folgen geguckt. Die 1. Staffel besteht aus 10 Folgen. Das heißt, ich kann jetzt auch erstmal nur so einen ersten Einblick.
10?
Ja, wieso?
Ich schaue 5.
Bitte? Nein. 10 Episoden hat die 1. Folge. Die 1. Echt? Staffel.
Krass.
Und zwar geht es um die Serie Die Brücke mit dem hässlichen deutschen Untertitel Transit in den Tod. Das ist ein bisschen ein blöder Titel, weil, also im Original heißt sie Brünn oder so ähnlich, mit Schrägstrich. Das liegt daran, dass die Serie, wahrscheinlich ist das Wort für Brücke, vermute ich, in Dänisch und in Schwedisch. Man möge mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Aber die Serie spielt oder beginnt auf der Öresundbrücke zwischen Malmö und Kopenhagen. Und dort finden die Ermittler eine Leiche, eine Frauenleiche, und die liegt genau auf der Grenze zwischen diesen beiden Ländern. Und dann stellt sich relativ schnell raus, das ist nicht eine Leiche, sondern das sind zwei Leichen, die so aussehen wie eine Leiche. Denn die ist in der Mitte zerteilt. Und das ist exakt so, dass die eine Hälfte in Schweden umgebracht wurde und die andere Hälfte wurde in Dänemark umgebracht. Und die Leichenteile liegen auch so, dass sie quasi auf ihrem jeweiligen Dings liegen. Und deshalb ist das jetzt ein gemeinsam zu ermittelnder Mordfall der Polizei Malmö und der Polizei Kopenhagen. Und wir haben da eben ein Ermittlerpärchen, die das eben machen müssen. Gespielt werden die von, und jetzt muss ich leider nachgucken, Sofia Helin.
Ja.
Spielt Saga Norin. Das ist die Ermittlerin auf der schwedischen Seite. Und
die ist angenehm gestört, oder?
Ach, du kennst die Serie?
Ja, ich habe die zweite Staffel, glaube ich, hier mal besprochen. Ah, okay. Ich weiß jetzt auch, wie ich auf 5 Folgen komme. Das ZDF hat die nämlich als Doppelfolgen ausgestrahlt.
Ah,
okay. Und dann sind es halt nur 5.
Ah, verstehe.
Ja.
Also, die ist angenehm, was heißt gestört? Die hat halt Asperger, glaube ich. Und das macht sie halt im Zwischenmenschlichen ein wenig schwierig.
Ja.
Also, das macht es aber auch lustig. Also, die ist halt immer sehr direkt. Sie ist sehr korrekt. Sie nimmt alles wortwörtlich. Und
immer alles.
Immer alles. Und ist halt immer so extrem zielstrebig und auf einen gewissen, also wenn sie ein Ziel hat, wenn sie irgendwas wissen will, wenn sie irgendwas meint, dann fragt sie das direkt oder sie sagt es direkt. Und wenn sie irgendwie, was weiß ich, Lust hat, Sex zu haben, dann geht sie in eine Bar, reißt irgendeinen Typen auf, macht mit dem Sex, geht, schmeißt ihn raus. Oder irgendwie so, das, also alles, was sie macht, ist immer so, ich habe ein Ziel, ich will das erreichen, dann mache ich das. Alles, was nötig ist, um das zu erreichen, mache ich da. Und dabei geht sie halt über jeglichen solche sozial akzeptierten Spielregeln oder solche Dinge, die sich so eingeschliffen haben in der Gesellschaft, das macht man halt so und das sagt man halt dann oder so. Solche Sachen zählen für sie halt nicht, weil sie den Wert darin nicht sieht. Und das stößt halt oft Leute vor den Kopf, aber es ist halt auch oft manchmal subtil, manchmal offensiv lustig halt. Aber nicht immer. Also manchmal ist es auch so ein bisschen, dass man denkt, so, die bringt sich auch in Situationen, die nicht sein müssten.
Ja.
Oder sie macht sich ihr Leben halt schwerer, weil sie halt Leute auch vor den Kopf stößt. Aber für den Zuschauer ist es halt auch lustig, nicht weil man über sie lacht, sondern lustig, weil dadurch Situationen entstehen, auch für die anderen Charaktere, die wahrscheinlich, wenn man dabei wäre, so eine Fremdscham-Potenzial hätten, aber wenn man auf dem Sofa sitzt, kann man da gut drüber lachen. Und,
genau.
Ja. Es ist schön gemacht und die Serie ist sehr polished, sehr, sehr schick.
Die sieht super aus.
Ich finde ein bisschen verschwenderisch mit so Establishing-Shots. Das ging mir nach ein paar Dutzend davon irgendwann auf den Keks, dass ich dachte so, ja, okay, nicht jedes Mal, wenn wir irgendwie den Ort wechseln, müssen wir 17 stylische Fokus-Puller, irgendwas, Drohnenflüge über hast du nicht gesehen machen, nur um dann am Ende wieder in irgendeinem runtergerobbten Haus anzukommen. Immer nochmal so, okay, Kopenhagen am Morgen und hier steigt Dampf aus dem Schornstein und da ist ein Hausdach und nochmal ein Fokusverschieber von diesem Haus auf die Brücke im Hintergrund und dann irgendwie ein abgerissenes Haus und dann unsere zwei Beamten, wie sie in den Eingang gehen. Und am Anfang hatte ich das Gefühl so, okay, jeder Ortswechsel nötigt solch eine Kaskade von schicken Shots so ab. Am Anfang ja. Sehr stylisch, irgendwann übertrieben, man gewöhnt sich aber dran. Vielleicht nimmt das auch irgendwann ab, keine Ahnung. Ja, und zur Geschichte nochmal, also es geht um einen, zumindest jetzt in diesen ersten Folgen, und viel weiter würde ich ja sowieso nicht erzählen wollen, viel weiter bin ich aber auch noch nicht. Es geht um einen Serienmörder, der offensichtlich diese Leiche, diese zerteilte Leiche auf der Brücke ist der Auftakt und er möchte auf ein paar, ja, so Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft möchte er aufmerksam machen, also Dinge, die anders laufen sollten, die ungerecht sind und die, wir einfach schulterzuckend so rum akzeptieren, also dass einfach ein Mord an jemand Wichtigem, da reißt sich die Presse, reißt die Presse, was weiß ich, was auf und da wird monatelang und jahrelang ermittelt und so weiter. Der Mord an einem Obdachlosen oder einer Prostituierten und der Fall wird nach 2 Wochen eingestellt, das interessiert keine Sau. Solche Dinge und ähnliche weitere soziale Ungerechtigkeiten werden einfach thematisiert von ihm und er geht da sehr eiskalt vor und hinterlässt viele Rätsel für die Beamten. Und was die Serie am Anfang macht, was mich auch ein bisschen verwirrt hat, aber vielleicht freue ich mich damit noch an, vielleicht wird das alles auch noch ganz toll. Sie macht unheimlich viele Schauplätze und unheimlich viele, vor allen Dingen Nebenerzählungen mit ganz vielen Nebencharakteren auf, sodass ich auch teilweise verwirrt war, dass ich dachte, wer sind diese Figuren? Was haben die mit der Geschichte zu tun? Ich kriege einfach dauernd neue Leute gezeigt, die immer irgendwas kurz erleben und dann gehen wir wieder woanders hin und dann erzählt es uns noch eine Geschichte mit noch irgendwelchen Figuren, die auch keinerlei offensichtliche Verbindung mit den anderen Figuren haben. Und das ist jetzt in der dritten Folge immer noch so. Also auch jetzt in der dritten Folge sind wieder neue Figuren eingeführt worden, die in keinerlei Zusammenhang im Moment stehen. Und es ist schon anstrengend, dem zu folgen. Also das hat natürlich das Potenzial, und vielleicht kannst du ja da ein bisschen Licht ins Dunkel werfen, das hat natürlich das Potenzial, ein ganz großes Finale zu werden, wenn alles zusammenkommt. Aber im Moment ist es echt noch so anstrengend und verwirrend.
Ja. Ich fand's ein... Oh, meine Stimme ist gerade irgendwie... Ich muss mal...
Du musst mal Bier trinken. So sieht's aus.
Ja, das hilft. Ich fand's ein sehr, sehr gutes Finale. Wobei ich... Ja doch, die erste habe ich auch geguckt. Ich habe aber erst die zweite geguckt, dann die erste. Oh nee, ich habe die erste gar nicht fertig geguckt. Aber ich weiß, dass ich bei der zweiten das Finale ziemlich großartig fand. Und es wird halt... Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass so... Jede Doppelfolge dann, ich dachte, es sei ja nur eine, so ein Thema abhandelt.
Okay.
Und also es ist jetzt bestimmt schon 3 Jahre her, dass ich das geguckt habe, oder zwei, 3 Jahre, ist schon ein bisschen her. Und jetzt, als die dritte Staffel kam, hatte ich mir eigentlich auch fest vorgenommen, sie zu schauen, und habe ich nicht.
Ja, wie gesagt, die Mediathek könnte dich da problemlos erlösen, wenn du das wolltest.
Ich werde jetzt gleich mal die Mediathek-App abschmeißen und mal gucken, ob ich das noch finde.
Also ich habe das jetzt vorgestern oder vorvorgestern mal so runtergeladen. Das müsste
beim ZDF?
Ja, in der Mediathek-App halt. Suchst die Brücke, findest du schon.
Ah, habe ich eben nicht.
Ja, wenn nicht, kriegen wir hin.
Ja, gut.
Was ich gelesen habe, die Amis, wie sie so sind, wie unsere lieben Amis, wir kennen sie ja, dass sie gerne nie europäisches Kino gucken oder auch nicht europäisches Fernsehen. Also machen sie das, was sie immer machen, wenn sie irgendwas toll finden, sie machen ein Remake. Und so haben sie das auch mit der Brücke gemacht. Haben sie eine Remake-Serie gemacht mit Diane Kruger in der Hauptrolle. Spielt an einer Brücke. Am Anfang liegt eine Leiche auf der Brücke, zerteilt in zwei Hälften, und zwar in eine Hälfte auf der Tijuana oder sowas Seite, also Mexiko, und auf der anderen Seite El Paso, Texas, oder ist das dann Texas? Arizona? Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, und wir haben zwei Ermittler, einmal USA, einmal Mexiko, und sie, ich nehme an, sie ist die amerikanische Seite, das weiß ich jetzt aber gar nicht so genau, gespielt von Diane Kruger, hat Asperger-Syndrom.
1:1 Kopie.
1:1, einfach Remake der Serie, mit amerikanischen Themen auf dem amerikanischen Kontinent, damit man das irgendwie an dem amerikanischen Publikum eben reingedreht kriegt, und weil man guckt ja keine schwedische Serie. Deshalb musste ja David Fincher auch The Girl with the Dragon Tattoo neu machen, und der zweite und der dritte Teil lässt immer noch auf sich warten, weshalb man das nicht weitergucken kann. Ich hasse es. Ja, falls jemand...
Heute hast du echt so deinen Rant-Abend, oder?
Ach, was, ich weiß nicht, keine Ahnung. wenn jemand von unseren Hörern die amerikanische Variante von The Bridge, also der Brücke, eben im Amerikanischen heißt die Serie The Bridge, wenn das jemand gesehen hat, möglicherweise, und mir jetzt schreiben möchte, ich bin da durchaus interessiert. Also wenn jetzt jemand sagt, das ist auch total toll und ich habe beide gesehen und die Amis haben es echt besser hingekriegt oder so, würde ich gerne lesen. Oder wenn ihr sagt, okay, nee, brauchst du nicht gucken, hast schon, deine Vermutung stimmt. Egal wie, wenn da jemand was weiß, würde ich es gerne wissen. Ich habe es nur gelesen, dass die Amis das gemacht haben, und es war halt so dieser Reflex, mein Reflex war so, oh Gott, natürlich, warum auch nicht.
Dann gucke ich es lieber auf Schwedisch oder auf Deutsch.
Ja, ich meine, es ist eine europäische Serie, Dänemark ist ja auch nicht weit von uns, insofern natürlich guck ich erstmal das Original, und dann schauen wir mal, ob das vielleicht noch was gibt. Ja, und der Jan Kruger habe ich ja eh, ich meine, wie kann man sich die Ü-Punkte wegmachen lassen?
Du solltest sie, warum nennst du sie eigentlich nicht konsequent Krüger?
Ja, weiß ich nicht, weil sie es halt selbst nicht tut.
Ja, es könnte doch mal komplett Latte sein.
Ja, könnte. Ach, egal.
Lad sie doch mal zum Familientreffen ein.
Ja. Ja, das Leben
ja,
ist.
Ja, dann füllst du es ab und dann malst du dir die beiden Ü-Punkte auf die Stirn.
Das mit Leben Edding. Ist mit Sicherheit einfacher ohne Ü-Punkte, das glaube ich schon. Also ich scheitere ja auch öfter mal, auch im Jahre 2000 irgendwas noch an so Anmeldeformularen oder keine Ahnung, gibst irgendwo deinen Namen in so ein Feld ein und dann sagt er irgendwie, diesen ungültigen Zeichen in deinem Namen und dann denkst du dir erst echt ernsthaft, wirklich?
Immer noch?
Ja, das kommt auch in Zeiten von UTF-8 immer noch vor. Es ist erstaunlich, aber es ist wirklich selten geworden, das muss ich zugeben, aber es passiert noch hin und wieder. Ich hatte es mal bei einer iPhone-App. Da muss ich sagen, habe ich eine Mail geschickt, weil ich auch ein bisschen angefressen war, weil ich wollte ich wirklich gerne benutzen und dann konnte ich mich da nicht registrieren. Und dann habe ich mich registriert mit UE und das fand ich aber irgendwie nicht cool, weil so heiße ich halt nicht. Und gut, auf Twitter ist mein Username auch so, weil in dem Username ein Ü verwenden, da wollen wir gar nicht, so verrückt wollen wir gar nicht werden. Aber
hier Skype zeigt mir auch an, dass du Krüger heißt.
Ja. Jedenfalls dann habe ich denen eine Mail geschickt und die waren sofort sehr peinlich berührt und haben gesagt, oh, das tut uns leid und nächste Update und so. Und es war dann auch so, nächste Update konnte ich mich dann umbenennen.
Cool.
Da muss man sagen, okay, gut, cool reagiert, Punkt für die, aber ja.
Versuch das mal bei Twitter.
Ja gut, ich meine bei Twitter, okay, da ist der Username hinterher Teil der URL und Sonderzeichen oder Umlaute in URLs, das ist zwar mittlerweile möglich, aber das ist auch so ein Krampf gewesen, der immer noch nicht sauber von allen möglichen Browsern supported wird. Da kann ich es noch verstehen, dass sie sagen, okay, das ist der Username, der wird Teil der URL und da erlauben wir halt irgendwie gewisse Zeichen und nur diese Zeichen. Aber wenn irgendwo so ein Feld ist, First Name, Last Name, was nur in irgendeiner Datenbank-Ding geschrieben wird und nur irgendwo angezeigt wird, nicht dein Username ist, dann möchte ich da bitte meinen richtigen Namen eintragen können. Und das funktioniert auch in 90% der Fälle, aber eben immer noch nicht in 100. Und das ist halt seltsam. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Araber wäre oder Chinese oder sonst irgendwas. Oder neulich habe ich auch auf Twitter wieder was Schönes gesehen, da hat einer einen Namen und der hat halt in der Mitte seines Namens irgendwie so ein Dell irgendwas, also weißt du, Della sowieso, aber es war nicht direkt Della sowieso, sondern irgend so ein Konstrukt in der Mitte, wo wahrscheinlich ist das in irgendeinem Land, das ich nicht kenne, total üblich und da war ein Apostroph drin. Also der hat halt irgendwie so, als wenn du jetzt irgendwie sowieso, Apostroph sowieso und das gehört halt einfach dazu, dieses Zeichen ist Teil des Namens. Und wenn er das halt einfügt, dann hat er halt immer gleich bei schlechten Webseiten eine SQL-Injection-Angriffe gemacht, weil das beendet dann halt den String von dem Eingabefeld und dann stürzt die SQL-Query ab. Und da fesselt er dann halt auch immer an den Kopf, weil das darf halt eigentlich echt nicht sein, weil das bedeutet auch sofort, dass dieses Formular höchst vermutlich für SQL-Injection-Attacken komplett angreifbar ist. Was halt auch ein Unding ist in heutiger Zeit, dass es immer noch ein Problem ist. Es immer noch Leute gibt, die sowas programmieren und es nicht kapieren, dass man das nicht machen darf.
Ja.
Ja, also, wie sind wir da hingekommen?
Folge 437, Robert hat seinen großen Rant.
Ich habe eine Küche aufgebaut und es war anstrengend und so, vielleicht bin ich einfach ein bisschen gereizt.
Ja, du hast vorhin versucht, Quip anzurichten.
Hat auch nicht.
Ich weiß keine Themen, ist mir egal. Ich muss auf den Pizzamann warten, ich habe Hunger. Oh, okay. Dann schreibe ich was rein.
Ja, der Pizzamann kam dann. Der war auch ganz nett. Ja, das ist auch so ein Thema, wo ich mich noch drüber aufregen könnte.
Ganz ruhig, ganz ruhig.
Kennst du Foodora oder Deliveroo oder
ja,
so?
Ja, ja. Meine Frau sagt immer, ach guck mal, Foodora, hier könnte der Robert auch wohnen.
Ah. Ja, siehst du? Ja, ich bestelle da echt oft. Die sind total gut eigentlich.
Ja.
Aber was mich aufregt, ist, wie die ihre Fahrer behandeln. Die müssen, die Fahrer von Foodora, die haben so ein lustiges, so ein kleines Täschchen, wo dein Essen dann drin ist und manchmal auch nur so ein Koffer auf dem Rücken, also nicht auf dem Rücken, sondern hinten auf dem
Fahrrad. Die fahren Fahrrad, oder?
Die fahren Fahrrad, alle. Und dann gibt's Deliveroo. Das ist quasi dasselbe in grün und zwar wirklich, die haben dann grüne, also so türkis, blau-grüne, Corporate Identity. Und die fahren dann auch mit Fahrrädern rum und die tragen so einen riesigen Kasten auf dem Rücken. So ein Thermo-Rucksack-Kasten. Das sieht wirklich, also die armen Schweine, wie die rumlaufen müssen. Die haben halt echt so ein, ist, als hättest du einen Koffer, als hättest du drei Reisekoffer auf dem Rücken. So groß ist das Ding. Da muss halt wahrscheinlich viel Essen und thermomäßig gedingst reinpassen. Und die ächzen auch immer ganz schlimm, wenn die hier im dritten Stock ankommen. Und dann fahren die halt Fahrrad Und mein eigentlicher Beschwerdepunkt ist aber eigentlich, dass die Firma offensichtlich keine Fahrräder stellt, weil da scheint jeder auf seinem Privatfahrrad rumzufahren. Jedenfalls siehst du halt echt diese Menschen mit diesen riesigen Kanistern hinten auf dem Rücken und dann fahren die alle, jeder ein anderes Fahrrad. Manchmal siehst du die so in größeren Gruppen vor irgendwelchen Restaurants rumlungern, wenn sie darauf warten, irgendwie, dass der Koch das Essen fertig macht, dass sie irgendwo hinfahren sollen. Und sind die nicht fertig, dann stehen sie mal draußen zu dritt oder zu viert und warten. Und läufst du da vorbei und dann siehst du diese riesigen Rucksäcke und dann siehst du vier Fahrräder da stehen und jedes komplett anders. Und ich habe halt das Gefühl, das ist im Moment so der neue Studentenjob oder sowas. Der neue, was man halt so macht, wenn man sich was dazu verdienen will, Studenten oder Schüler auch teilweise. Ist nur so ein Gefühl, ich weiß nicht, wie alt die Leute sind, aber oft sind sie halt relativ jung. Und das sind dann halt teilweise so Fahrräder, wo du denkst, na, das ist doch noch sein Kinderfahrrad. Das ist doch, da passt ja doch gar nicht mehr drauf. Oder das ist irgend so ein altes, komplett ausgelatschtes Damenfahrrad und da sitzt so ein 1,95 Mann drauf. Der hatte einfach wahrscheinlich auch kein besseres. Und ich weiß nicht, kann die Firma nicht irgendwie einfach mal irgendwie Fahrräder in S, M und L kaufen und jedem irgendwie ein vernünftiges Fahrrad geben, was seiner Körpergröße angemessen ist, damit die ihren Job vernünftig erledigen können? Aber offensichtlich müssen die, ist es Bring Your Own Bike und die Hälfte von den Leuten fährt wirklich mit völlig absurden Fahrrädern rum. Und der Typ, der heute hier ankam, der hat gebremst und das hat einen Quietschton, also der hätte gar nicht klingeln brauchen.
Die wohnt im dritten Stock.
Dass das überhaupt gebremst hat. Es hat halt ein bisschen genieselt und dann quietschen ja Fahrradbremsen manchmal so. Aber er hat schon vorne an der Ecke, habe ich so ein fieses Quietschen gehört und dann kam er um die Ecke rum und dann auch so. Und dann stand er da und dann habe ich schon gesummt, bevor er überhaupt geklingelt hat, weil. Auch wieder so ein völlig abgerobbtes Mountainbike, wo ich denke, warum geben die denen denn keine vernünftigen Fahrräder? Das kann doch nicht sein. Aber ist wohl so. Tja, dafür ist das Konzept ist cool. Also, dass die holen halt das Essen bei...
Ja, aber da ist die Frage, ob man da noch guten Gewissens bestellen kann, wenn die ihre Leute so behandeln.
Ich gebe immer ordentlich Trinkgeld. Das ist, weil du zahlst ja das Essen online schon. Bei der Firma halt und die rechnen das dann irgendwie mit dem Restaurant ab. Das heißt, du hast hast du jetzt nicht das Problem, dass du irgendwie Bargeld und dann hat der Fahrer kein Wechselgeld oder du hast es nur so groß oder du willst irgendwas bestellen und hast nicht genug Bargeld zu Hause und dann musst du.
Du kaufst zwei Pizzen, die kosten irgendwie 6,50 bei der Pizzeria um die Ecke und dann schickst du deinen Foodora-Fahrer, weil ich glaube, nicht jeder kennt das Konzept. Und dann kaufst du das bei Foodora, dann zahlst du da was, 2x 6,50, 13 Euro?
Ja, dann zahlst du noch eine Liefergebühr von 92 oder sowas.
Die kriegt der Fahrer?
Das weiß ich nicht.
Minus.
Die ist egal. Also du zahlst das Essen plus die Liefergebühr.
Okay.
Und das zahlst du auf der Webseite mit Kreditkarte oder mit PayPal oder irgendwie, keine Ahnung, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Okay.
Und dann da ist das direkt alles abgerechnet. Also dann zahlst du und kommt der Fahrer, drückt dir dein Essen in die Hand und sagt, schönen Tag noch. So, und das ist es dann. Oder guten Appetit.
Das ist ja ganz cool eigentlich.
Ist eigentlich total praktisch. Und da ich nicht weiß, wie gut die ihre Fahrer bezahlen und da ich sehe, mit was für Fahrrädern die rumfahren, drücke ich dem dann jedes Mal noch 2-3 Euro in die Hand. Einfach, weil ich nicht weiß, wie gut die bezahlt werden und weil normalerweise gibst du dem Pizzafahrer ja auch irgendwie ein Trinkgeld. Also mache ich zumindest so.
Mhm.
Und jetzt gibt es eigentlich ja keinen Grund, noch irgendwie mit Geld zu hantieren, weil das ist ja alles schon abgerechnet. Dann kommt der arme Kerl hier im dritten Stock angewurstet mit seinem riesigen Tornister-Rucksack und dann habe ich kein Geld in der Hand und er gibt mir das Essen und ich sage ja danke und dann geht er wieder. Das finde ich irgendwie unfair, weil ich meine, sein Kollege, der Pizzafahrer, macht denselben Job irgendwie und hat sogar noch ein Auto und dem gebe ich Trinkgeld und dem anderen Kerl, der mit dem Fahrrad hier, dem gebe ich keins, nur weil ich nicht zufällig gerade am Bezahlen bin. Also ich gebe dem trotzdem Trinkgeld. Finde ich irgendwie fair.
Ja, das stimmt.
Und ja, keine Ahnung, ob die sich dann davon irgendwann mal ein vernünftiges Fahrrad kaufen können oder keine Ahnung, das weiß ich alles nicht, aber ja, ist mir jetzt mehrfach schon aufgefallen, dass die teilweise wirklich die absurdesten Fahrräder fahren und das fand ich, da muss ich mal drüber meckern. Wahrscheinlich werde ich jetzt verklagt von denen oder so.
Ja, vielleicht. Dann müssen wir es auf jeden Fall in die Presse schaffen.
Ja.
Jede Presse ist gute Presse. bei uns in Wiesbaden gibt es auch so ein Kaufhaus, wo die das mit Fahrrädern ausliefern, das Kiez-Kaufhaus. Da kannst du halt quasi nur Produkte aus Wiesbaden bestellen und dann fahren die hier irgendwie reihum die Geschäfte ab und ein paar Sachen haben sie auch bei sich im Laden, laden das alles in ihr Elektrobike und fahren es dann bei dir vorbei. Das ist halt so ein Transportfahrrad, weißt du, wo vorne so ein richtiger Korb drin ist.
So ein Cargo-Bike.
Ja, genau. Und das hat halt elektrische Unterstützung. Und dann gucken die hier durch die Stadt. Ja.
Also ich finde das ja vom Konzept so.
Aber voll, die Lieferzeiten voll sind halt einfach nicht gut für mich, muss ich ja sagen.
Ja.
Ich muss das nochmal genauer angucken, aber so die ersten Wochen, wo wir da auch mal genauer geguckt haben, so, ja, wir liefern bis 18 Uhr, ja, lustig, 18 Uhr, hallo?
Ja, ich verstehe schon. Aber es geht mir auch so. Aber diese Deliveroo, Foodora-Geschichte, das funktioniert ja auch nachts noch, also nachts, also abends, ja, so üblichen Abendzeiten. Und in Berlin, oder was, Berlin und München versucht Amazon jetzt, glaube ich, Lieferung mit Fahrrad, oder zumindest ist das ein Plan, dass du Dinge bei Amazon bestellen kannst, die sie dir dann, also es gibt irgendwie nur ausgewählte Artikel oder es ist die Planung, dass es das geben soll. Und dann bringen sie das auch mit dem Fahrrad und innerhalb einer Stunde.
Das ist krass. Und dann die nächste Station ist mit einer Drohne.
Nee, Paketenwerfer. Ja, die Drohne. Ja. Glaube ich nicht so dran. Nee, aber das mit dem Fahrrad, weißt du, wenn du was bestellst und bestellst es, dass du sagst, es ist innerhalb von einer Stunde da, dann kannst du es dir natürlich ins Büro liefern lassen.
Ja, klar.
Weil du, also wo du in einer Stunde sein wirst, das weißt du ja noch. Also das kannst du ja vorplanen. Und wenn du weißt, das kommt in einer Stunde und du bist noch mindestens 5 Stunden im Büro, ja, dann gibt es keine Diskussion, dann muss ich das nicht nach Hause bestellen, sondern dann können sie es mir dahin bringen. Das ist dann super. Schon cool. Aber gut, wir wohnen nicht in Berlin, wir wohnen nicht in München und bis das in Frankfurt oder Wiesbaden passiert, wird es noch eine Weile dauern.
Vermutlich, ja.
Ja, Herr Giesbert, du bist unter die Bauern gegangen.
Im ganz weitesten Sinn. Du hast, glaube ich, vor 2 oder 5 Jahren mal im Sneakpot darüber berichtet, dass Freunde von dir so ein Feld haben, wo alles mögliche Zeug angepflanzt wurde für sie und sie quasi da die Bearbeitung übernehmen. Das heißt, mit ganz vielen anderen Leuten und jeder hat da so seine kleine Parzelle und kann dort ja eben essen. Also das, was dort angebaut ist, dann züchten, wie auch immer, wie nennt man das denn? Wachsen lassen,
ja, das
pflegen, hegen und pflegen.
Richtig. Ja, wir haben uns das damals mit, also Freunde haben von uns, haben sich da so ein Feldparzellchen gemietet und der Ertrag war denen zu groß. Die haben gesagt, da kommt so viel Kram raus, das können wir gar nicht alles essen. Und dann haben wir uns das mit denen geteilt. Das heißt, wir hatten dann auch einen Teil dieses Feldes. Wir haben diese Parzelle quasi nochmal halbiert. Und dann war die rechte Seite unsere und die andere gehörte denen, die das eigentlich gebucht haben.
Ach so. Ich dachte, ihr hättet das nur denen mal geholfen für
Nee. Wir hatten tatsächlich ein Stück davon.
Mhm. Naja.
Aber du erzähl, gut, du bist ja jetzt der Bauer.
Wir haben ja jetzt so eine ganze, also ein ganzes Stück Parzelle. Und ja, waren jetzt zum Beispiel heute mal wieder da und haben, also da ist, man muss sich das so vorstellen, das ist halt so ein Feld, großes Feld und das sind immer so 2 Meter mal 21 Meter Stücke rausgetrennt und da ist halt auf jedem, ist halt dann irgendwie eine Bahn oder 3 Bahnen Kartoffeln angepflanzt, eine Bahn Bohnen, dann Zwiebeln, dann Kohlrabi, dann Salat, dann Spinat, dann Chili, dann weiß ich nicht, alles Mögliche.
Sogar ja, der Bauer fährt quasi einmal so die Bahn lang und sät irgendwie 3 Bahnen Kartoffeln, eine Bahn sowieso und fährt das halt so 100 Meter die Bahn runter und genau. Dann schneidet man quasi quer zu seiner Saatrichtung Parzellen raus, sodass auf jeder Parzelle alle Bahnen vertreten sind und diese Parzellen vermietet man dann an die Leute und die müssen das dann pflegen und können dann den Ertrag haben.
Genau.
Und was hast du schon?
Noch nix. Ist ja noch ganz früh. Also Radieschen müsste es jetzt demnächst.
Aber du musst jetzt immer hin und musst so ackern, ne? Also wirklich.
Ja. Sinne des Wortes. Ja, das war auch, also heute waren wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde da. Haben Unkraut gejätet und gegossen und gemacht und
ja. Ist schon ganz übel Hipster-Kram, oder?
Ganz fürchterlich. Angeblich hätte es ja heute regnen sollen, aber es hat leider nicht geregnet.
Wie ist das?
Gut, dass wir ein bisschen gegossen haben.
Wie ist das mit der Wasserversorgung? Wie wird das gemacht?
Der Bauer hat so einen Wassertank, wo er halt von seinen Dächern, keine Ahnung, Wasser auffängt. Und vermute ich jedenfalls.
Und du kannst dann da
haben die auch eine Pumpe oder was? Ja, genau. Und da liegt ja einfach ein Schlauch. Also das ist einfach, dann drehst du halt auf bei dir und dann ja, kommt da Wasser raus und nimmst du das und gießt das da rein.
Ach so, wir mussten schleppen. Das war echt fies.
Ja, du musst es schon auch so 10 Meter schleppen, aber nicht von ganz oben. Also sind halt, weiß ich nicht, auf diesen 50 Metern von oben nach unten stehen halt 5 Behälter, also irgendwo in eine Richtung musst du halt immer ein bisschen laufen mit deinem Gießkannen.
Ja.
Boah, es geht aber. Ja.
Und weißt du schon, was
das... Chili, die ich schon vermutet habe, dass sie kaputt ist, ist doch nochmal gekommen. Die sah so richtig tot aus. Dann habe ich sie gegossen, dann habe ich sie nochmal gegossen und jetzt sieht sie wieder recht freundlich aus.
Ja. Oh, und da hast du Tomaten und so? Möhren? Passionaten? Nee,
Tomaten haben wir nicht. Möhren haben wir.
Mais?
Warte mal.
Kartoffeln?
Mais.
Nee. Doch, wir hatten Mais, ernsthaft.
Kartoffeln. Echt?
Ja, wir hatten... Ja? Vorne hatten wir eine Reihe... Gibt's auch Blumen bei euch? Oder nur Sachen, die man essen kann?
Kornblumen.
Genau.
Kornblumen.
Wir hatten Sonnenblumen, wir hatten auch so ein paar, die, also Sonnenblumen hat man ja noch essbar was von. Aber wir hatten auch so ein paar, die nur Zierblumen waren. Und du hattest vorne so ein Stück Feld, wo er nichts angepflanzt hat, wo du selbst machen konntest, wenn du noch was wolltest.
Ja.
Und dann hatten wir vorne gleich die erste Reihe war Mais. Das war wie so eine Wand, durch die du immer erstmal durchgehen musstest. Oh. Und also natürlich im späteren Verlauf des Jahres war das eine Wand, am Anfang noch nicht. Und
Ich sehe jetzt gerade, dass die Kornblumen ganz hinten sind, da wo wir immer denken, da ist nichts mehr. Verdammt.
Da solltest du es
morgen da nochmal hinfahren und gießen. Da
solltest du auch mal Wasser schütten. Ja, heute hat es auch geregnet, oder? Also jetzt gerade, bei mir hat es ein bisschen geregnet vorhin.
Ja, aber ich glaube, es war nicht richtig relevant.
Ja, das könnte sein.
Ja. Ja, rote Beete, Rucola, Möhren, Erbsen. Rucola steht hier, soll Mai, Juni fertig sein. Ich sehe noch nichts von dem. Gar nichts. Naja.
Ja, dann wird es wohl Juni oder auch gar nichts.
Zwiebeln. Mangold, Spinat, Zucchini, Feldsalat, Knollensellerie. Ha. Hokkaido-Kürbis. Das finde ich cool.
Das ist super.
Ja.
Hat ja noch Zeit bis Oktober.
Ah. Oh, September, Oktober, genau. Porree, Rotkohl.
Rotkohl? Ja. Also Dinge, die man nicht braucht. Aber es zwingt einen ein bisschen dazu, wie das Kochen zu üben, gell? So damit zu befassen. Also ich glaube, das ist auch der eigentliche Sinn, weil ich meine, hey, wir haben eigentlich Profis, die sich mit sowas auseinandersetzen. Also der Bauer ist irgendwie wahrscheinlich in der Lage, davon Mengen zu produzieren mit sehr viel weniger Aufwand als lauter Stümper, die auf diesem Feld rumlaufen und alles falsch machen, was man falsch machen kann.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz.
Heute habe ich wieder irgendwas ausgerissen, wo ich dann gemerkt habe, scheiße, war doch Kraut. Also war gut. War kein Unkraut. Mist. Ah ja, Amateur.
Ja.
Ich hab's dann wieder eingepflanzt. Mal gucken.
Aber das Positive ist ja, dass sich halt Leute wie du und ich, die eigentlich, also ich zumindest auf jeden Fall Stadtkind bin, also ich weiß nicht, du bist ja so am Rand noch so mit Garten und so aufgewachsen.
Ja, ja.
Aber ich bin ja auf jeden Fall einfach mal durch und durch Stadtkind. Das hat mich dazu bewegt, mich wieder ein Stück weit damit zu befassen. Ich habe zwar als Kind noch so Erinnerungen an den Schrebergarten meiner Großeltern, wo wir natürlich auch irgendwie als Kinder irgendwie erklärt bekommen haben, und hier wächst jetzt das und dann buddeln wir das ein und dann haben wir da irgendwie Stiefmütterchen gepflanzt und noch irgendwas und dann haben wir irgendwas geerntet und so. Kann ich mich schon dran erinnern, so dunkel, aber in meinem bewussten Erwachsenenleben habe ich halt nie irgendwie mich mit Landwirtschaft beschäftigt, außer in der Schule zu lernen, dass es das gibt und was sie da so machen und dann mal irgendwie an einem Kuhweide vorbeizulaufen, habe ich das halt nie selbst gemacht. Und deshalb, ich fand dieses Feld eigentlich toll. Diese Möglichkeit, sich die Finger dreckig zu machen und zu sagen, okay, ich habe da jetzt selbst geerntete Kartoffeln, wo ich genau weiß, was ich da das ganze Jahr über drauf gemacht habe und dass ich da eben nichts drauf gemacht habe, was ich da nicht haben will. Und wenn ich halt nicht irgendein Unkrautbekämpfung oder Ungezieferbekämpfungsmittel irgendwie benutze, dann kann ich halt Glück haben und ich kann aber auch Pech haben, dass irgendwelches Ungeziefer kommt und mir alles wegfrisst und dann kann ich mir halt überlegen, wie gut meine Biolandwirtschaft noch ist und was ich jetzt davon habe, wenn alles gegessen worden ist. Man muss halt gucken, wie du, kannst du ja selber mit umgehen dann.
Ja, genau.
Und
ja, wir haben auch schon kräftig Schädlinge, boah.
Ja.
Die haben schon Sachen weggefressen. Oh, ist nicht schön.
Und dann, ja, kannst du dir halt überlegen, ob du wie du damit umgehen möchtest. Ob das okay ist, dass irgendwie die Viecher alles essen und du nichts Vernünftiges ernten kannst und dafür alles voll Bio und so. Oder eben nicht. Und dein Bier. Mach was draus. finde ich irgendwie, also es erdet so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist viel, viel mit Erde.
Ja, das stimmt wohl.
Ja. Wie viel Zeit musst du jetzt da so investieren?
Boah, 2-3 Stunden die Woche muss schon.
Ja, wenn es mal reicht.
Also je nachdem, wie intensiv du das betreiben willst, dein Feld. Also es gibt schon welche, die haben vorne, wer weiß was, angepflanzt und irgendwelche Deko-Sachen hingeräumt und ach, nee. Wir kümmern uns um das, was wir da haben. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal irgendwo zum Gartenladen und kaufen uns nochmal irgendwas Cooles, was wir dann vorne in den Bereich einpflanzen. Und ja, ganz gut. Irgendwie Tomaten oder so, ich finde das ja schön, wenn man die so selber hat.
Tomaten sind super, vor allen Dingen kann man nicht...
Oh, habe ich dir erzählt, ich habe meine Schreibtischtomaten gegessen letzte Woche.
Wie viele waren?
Ja, die waren fertig. Es gab 6 oder so. Die hatten Durchmesser von 1 Zentimeter.
Hast du direkt Caprese gemacht?
Nee, hab ich mir einfach so in den Kopf gehauen. Ich war aber auch satt danach.
Also, vegan.
Wenn du so 6 Tomaten gegessen hast, die 1 Zentimeter Durchmesser haben, nicht Radius, Durchmesser. Da ist man schon satt. Aber die blühen, glaube ich, jetzt hier gleich wieder. Vielleicht pflanze ich einfach diese Mikrotomatenpflanze raus auf unser Feld und guck mal, was passiert.
Ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht kommt die da drauf und gleich direkt raus. Komplett ab, wenn die mal richtiges Sonnenlicht kriegt.
Ja, kann natürlich sein.
Sie merken, was in dem Spektrum deiner LED-Lampe alles fehlt, was die Pflanze, wo sie sich denkt, oh, was sind das für Frequenzen? Wahnsinn. Zack. Geht die direkt ab. Habe ich dir von unseren Balkonkartoffeln erzählt? Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das den Hörern auch erzählt habe. Ich kann es nicht mehr sagen. Wenn ich es schon erzählt habe, dann wisst ihr es schon und wenn nicht, könnt ihr in die Kommentare schreiben, dass ihr die Geschichte hören wollt. Balkonkartoffeln.
Jetzt habe ich es gerade in ein anderes Text reingeschrieben, dass wir über Robert Dicke Kartoffeln reden. Das, aber okay,
dann wir haben nicht. Nur über dein Feld geredet. Feldarbeiter, du.
Feldarbeiter.
Ja.
Ja, so.
Hat man eigentlich so Werkzeug? Also bei uns war das, glaube ich, damals irgendwie dort vor Ort. Da musste man irgendwie so einen Schuppen aufsperren. Genau. Und dann,
vor Ort.
Genau, hat man das da nehmen können, ne?
Der Schuppen ist immer auf.
Okay, ich glaube, bei uns war ein Zahlenschloss. Tja, also. Stefan ist Feldarbeiter. So, ich habe alte Filme geguckt. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, sneakpot.de. Und
wir haben so lange keine Kommentare mehr gekriegt. Ich finde, es wird mal wieder Zeit für ein paar Kommentare.
Absolut.
Liebe Hörer.
Das ist ein Skandal. Aber es gab schon welche, aber nicht viele, das stimmt. Ja.
Letzte Woche war die Claudia dabei und es gab keinen Kommentar.
War, es stimmt.
Ja, das ist ein bisschen schwaches Bild.
Tja, so geht das nicht. Macht's besser auf sneakpot.de zur Folge 437.
Oder doch, warte.
Ich glaube, einen
Kommentar gab's.
Und ein ziemlich langen sogar, aber einer
von Hellcow, genau.
Ja, ist keiner. Aber der war relativ lang. Und Hellcow hat noch die Hälfte vergessen von dem, was er sagen wollte. Das weiß ich noch.
Genau, er hat den nämlich über True Detective geschrieben.
Tja.
Man soll's gucken. Ja, okay. Hab ich gehört.
Ich gucke jetzt erstmal die Brücke.
Ja, ist auch gut.
Es hat jetzt gerade am Ende der dritten Folge eine sehr unerfreuliche Entwicklung angefangen. Ich hoffe nicht, dass das zu heftig wird.
Okay.
Das war nicht schön.
Das möchte man nicht.
Nee. Egal.
Gut, viel Spaß beim Weitergucken.
Und den Hörern viel Spaß beim Hören dieser Folge. Oder wenn ihr hier angekommen seid, seid ihr jetzt fertig. Und dann Kommentare schreiben auf sneakpot.de. Da geht's weiter. Und nächste Woche 438. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.